Bevor ich überhaupt anfange, bete ich erstmal. Herr Jesus, ich danke dir vielmals für diesen wunderschönen Lobpreis. Ich danke dir vielmals für diesen wunderschönen Sonntag. Ich danke dir vielmals für all diese wunderschönen Menschen, die du hierher gebracht hast und für diese einzigartige Möglichkeit, die nächsten Momente mit ihnen zu teilen. Segne diese Zeit. Öffne jedes einzelne Herz. Sprich du hinein. Wähle du die Worte, die es braucht, und lass du uns einfach nicht vergessen, für wen und warum wir heute hier sind. Amen. Hallo Kreuzberg-Projekt. Ihr habt mich schon öfter hier vorne gesehen, aber noch nicht in diesem Moment des Gottesdienstes. Danke, dass ich heute hier predigen darf. Und als ich das einem Freund erzählt habe die Woche, der sitzt sogar hier irgendwo, hat er gesagt, was, du predigst? Krass, muss man dafür nicht Priester sein oder zumindest studiert haben? Ich bin sicherlich keine Priesterin, auch nicht Pastorin, und vermutlich werde ich das auch nicht mehr in diesem Leben. Studiert habe ich, aber nichts mit Theologie, sondern wie schon Wiebke erwähnt, Journalistik und Medienmanagement. Deswegen bin ich aber nicht hier, deswegen stehe ich nicht hier. Ich stehe nicht als Journalistin, sondern vielmehr als Jesus-Freak hier. Und eine Grundvoraussetzung habe ich aber tatsächlich. Ich liebe es, was Jesus in meinem Leben tut, auch wenn ich dadurch nicht immer mein Leben lieben kann. Und die zweite Voraussetzung, ich bin Kritikerin und Fan von Kritik. Dabei bin ich mir selbst die größte Kritikerin, weil ich sage, wenn sie konstruktiv ist, dann kann sie dich nur weiterbringen. Und ich liebe es, Dinge selbst zu entdecken und auch erklären zu können und mir nicht immer alles im Leben von anderen erklären zu lassen. Und am allerbesten finde ich es, wenn ich das dann auch noch mit anderen teilen kann. Und genau deswegen stehe ich jetzt hier, genau das werde ich jetzt tun. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr auf die nächste Zeit. Und diese Zeit hat zwei Überschriften. Also meine Predigt handelt sich an zwei Punkten entlang. Zum einen, Timing ist alles. Und zum anderen, dein Durst wird dich überleben lassen. Wie Wiebke schon angedeutet hat, lesen wir heute einige Stellen aus dem Johannesevangelium. Ich werde Stelle für Stelle selber vorlesen und dann quasi peu à peu auf diese Stellen im Nachhinein eingehen. Also hören wir nicht alles auf einmal. Ihr könnt aber alles im Programmheft immer mitlesen. Schauplatz heute ist das Laubhüttenfest. Dieses Fest ging 7 Tage lang und man feierte darin oder damit vor allem die Führung des Volkes Israel durch die Wüste und die Versorgung in dieser Zeit durch Gott mit Brot und Wasser. Und dabei schliefen die Menschen in Laubhütten, so wie das damals wohl auch die Israeliten getan haben. Deswegen kommt der Name. Wir fangen an mit Johannes 7, die Verse 1 bis 13. Danach zog Jesus in Galiläa umher. Er hielt sich von Judäa fern, weil die führenden Männer dort ihn töten wollten. Das jüdische Laubhüttenfest stand vor der Tür. Da sagten seine Brüder zu ihm, du solltest nicht hier bleiben, sondern nach Judäa gehen, damit deine Anhänger dort die großen Taten zu sehen bekommen, die du tust. Wenn jemand bekannt werden möchte, versteckt er sich nicht. Wenn du schon solche Taten vollbringst, dann sorge auch dafür, dass alle Welt davon erfährt. Denn nicht einmal seine Brüder schenkten ihm Glauben. Jesus sagte zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Für euch dagegen passt jede Zeit. Euch kann die Welt nicht hassen. Aber mich hasst sie, weil ich als Zeuge gegen sie bestätige, dass ihr Tun böse ist. Zieht doch ihr zu diesem Fest hinauf. Ich gehe nicht zum Fest, weil meine Zeit noch nicht da ist. Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa. Es war üblich, dass man als eine große Menge wie eine Art Partyumzug zu diesem Fest ging. Alle gemeinsam, also eine geeinte Gemeinschaft. Bereit, Gottes Führung zu würdigen und sich zu freuen, zu feiern und eine Woche lang Fete zu feiern. Alle waren dabei, außer einer, Jesus. Jesus hält sich in dem Moment zurück, in dem alle anderen losströmen. Die Bollerwagen schon gepackt, aber er bleibt alleine da. Jesus bleibt alleine und schickt die anderen voraus. Mehr noch, man erwartete ihn eigentlich. Man sagte zu ihm, hey, wenn du schon so große Taten vollbringst und die ganze Gesellschaft auch von dir redet und jeder fragt sich, ey, wer bist denn du überhaupt, dann komm doch jetzt auch mal dahin und dann nutz doch mal deine Chance und komm mit und zeig mal, was du kannst. Jesus aber tut genau das Gegenteil. Er will nicht in den Mittelpunkt. Wenn Menschen alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden, entzieht er sich genau dieser Aufmerksamkeit. Die sagen, hey, komm mit, verwandle ein bisschen Wasser zu Wein, machst du doch so gerne. Aber er sagt, nee, meine Zeit ist nicht da, ich habe da nichts zu suchen, geht ihr mal. Wir würden das ganz anders machen, das machen wir heute auch noch ganz anders. Wenn wir von uns Bestätigung haben wollen, dann suchen wir uns Unterstützer, Sponsoren, Influencer, wir haben Websites, wir haben Facebook und eine lange Liste an Kontakten, die wir unbedingt von unserem Business oder unserer tollen Idee überzeugen müssen. Und Kritiker, damit haben wir es nicht so, die wollen wir am besten alle mit auf unserer Seite ziehen. Wir stellen uns immer ins beste Licht. Jesus aber pfeift hier darauf, in welches Licht ihn die Menschen stellen. Wir lesen weiter die Verse 14 bis 19. Nein, 10 bis 19. Nachdem seine Brüder zum Fest nach Jerusalem hinaufgegangen waren, kam Jesus nach. Aber er zeigte sich nicht in der Öffentlichkeit. Die führenden Männer suchten ihn unter den Festbesuchern. Wo ist er? Fragten sie. In der Volksmenge wurde viel über ihn geflüstert. Der Mann ist gut, meinten einige. Andere entgegneten, nein, er ist ein Volksverführer. Aber niemand sprach offen über ihn, weil sie Angst vor ihren führenden Männern hatten. Die Hälfte der Festwoche war schon vorüber. Da ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte das Volk. Die Leute waren sehr erstaunt und sagten, er hat doch keinen Lehrer gehabt. Wie kommt es, dass er die heiligen Schriften so gut kennt? Jesus ging darauf ein und sagte, meine Lehre habe ich nicht selbst ausgedacht. Ich habe sie von Gott, der mich gesandt hat. Und wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Wer seine eigenen Gedanken vortragt, dem geht es um die eigene Ehre. Wer aber diese Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, ist vertrauenswürdig. Man kann ihm keinen Betrug vorwerfen. Mose hat euch doch das Gesetz gegeben, aber niemand von euch hält sich daran. Ja, ihr wollt mich sogar töten. Jesus kommt also doch noch. In der Mitte des Festes kommt er alleine dazu, um genau dieses Verhalten von ihm, warum er denn nicht gleich dabei war, dieses komische Verhalten, was niemand versteht, zu erklären. Und er sagt, was ich sage, sage ich nicht, weil ich so toll bin oder so weise oder euch mal so richtig die Leviten lesen will. Was ich sage, sind nicht meine Worte, sondern Gottes Botschaften. Und es geht mir auch nicht um mein Ego, sondern um seine Liebe. Und schon gar nicht um meine Ehre, sondern um eure Rettung. Und für diese Rettung soll ich nicht von euch gefeiert werden, deswegen bin ich nicht hier, sondern ihr werdet mich sogar dafür töten wollen. Und wie reagieren die Menschen? Du spinnst doch. Hast sie ja nicht mehr alle. Hörst du dich eigentlich selbst reden? Wie würdest du nach so einer Begrüßung reagieren? Zuerst entscheidest du dich nicht zu kommen und du sagst es auch ganz klar, dann fasst du dir ans Herz und gehst da doch hin, erklärst denen das auch noch und dann bekommst du so eine Batsche. Also ich wäre verletzt oder richtig angepisst oder beides. Auf jeden Fall würde ich nicht das tun, was Jesus getan hat. Ich würde nicht bleiben. Ich würde mein Glas Wein nehmen, noch eine Scheibe Brot einstecken und abhauen. Jesus aber bleibt. Und nicht nur für 2 Stunden, wie so auf einer unangenehmen Veranstaltung, auf der man dann halt mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißt und ja, mein Gott, in 3 Stunden bin ich wieder zu Hause in meiner eigenen Laubhütte. Nee, er bleibt noch weitere 3 bis 4 Tage. Die Verse 28 bis 30. Jesus aber, der gerade im Tempel lehrte, rief mit lauter Stimme, wisst ihr wirklich, wer ich bin und woher ich komme? Ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen, aber der mich gesandt hat, ist glaubwürdig. Und den kennt ihr nicht. Ich kenne ihn, denn ich komme von ihm und er hat mich gesandt. Da wollten sie ihn festnehmen. Aber keiner konnte Hand an ihn legen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Was passiert hier? Als ob die nicht schon so ein bisschen genügend aufgeregt waren, gießt Jesus noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer und argumentiert zurück. Ihr wisst doch überhaupt nicht, von was ihr redet. Ihr wisst auch nicht, von wem ihr redet, weil ihr überhaupt nicht wisst, wer ich bin. Und was dann passiert, ist super interessant. Und das ist für mich so ein bisschen der Casus Knactus an der ganzen Sache. Da steht, sie wollten ihn festnehmen, aber sie konnten nicht, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Über diesen Vers bin ich immer wieder gestolpert. Warum konnten sie ihn nicht festnehmen? Was hat sie abgehalten? Zuerst hat man ihn als Special Guest erwartet, vielleicht endlich mal eine Erklärung für die ganzen Wunder, die er da so schön tut. Er kommt aber nicht. Dann kommt er ganz, ganz spät und viel zu spät, als schon alles so richtig im Gange ist. Dann versaut er auch noch die Stimmung, weil er den Menschen sagt, wie wenig sie eigentlich verstanden haben. Und jetzt betont er auch noch, dass er als einziger voll den Überblick hat. Was für ein Festgast. Danke auch. Festnehmen, abführen. Eigentlich wäre doch jetzt der ideale Zeitpunkt gewesen, um ihn zu verurteilen, um ihn ans Kreuz zu schlagen. Warum taten sie es nicht? Es steht, sie konnten nicht Hand an ihn anlegen. Was soll das heißen? War er mit einem imaginären Maschendrahtzaun gekleidet oder hatte elektronische Stromschlaghandschuhe an oder ein Schild auf dem Rücken, auf dem steht, bitte nicht anfassen? Ihn, ganz im Ernst, wieso konnten sie ihn nicht anfassen? Ihn, der liebe Jesus, der sich von jedem anfassen gelassen hat, der Menschen anfasste, der Menschen heilte dadurch, dass er sie anfasste, der sich die Füße küssen lässt und sie abtrocknen ließ mit Haaren. Der einzige Grund, den wir bekommen, warum das nicht geht, ist, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Bäm. Mehr gibt's nicht. Take it or leave it, würde man sagen. Glaub es oder glaub es nicht. Entweder oder. Und genau das geschah auch. Es spaltete. Jesus spaltete damit die Menschen. Und er tut es bis heute. In entweder und oder. In die, die glauben und die, die eben nicht glauben. Der nächste Vers, Vers 31. Viele in der Menge kamen zum Glauben an ihn und sagten, kann der versprochene Retter, wenn er kommt, mehr Wunderzeichen tun, als dieser Mann getan hat? Also seine Wunder wurden gesehen und seine Wunder, seine Art, seine Worte waren einfach nicht menschlich. Er sah aus wie ein Mensch, er fühlte sich an wie ein Mensch, er klang auch manchmal wie ein Mensch, aber er verhielt sich nicht so wie all die anderen Menschen. Er war besonders. Viele Menschen sahen das, freuten sich und folgten ihm. Boah, wow, cool. Ja, was der macht, das will ich auch. Ich gehe mal mit. Ist schon ganz interessant. Viele Menschen sahen das, wunderten sich, zweifelten und blieben stehen. Sorry, aber da gehe ich nicht mit. Also ich meine, wenn der Tote vom Leben, wenn der Tote erwecken kann, was macht er mit Lebenden? Keine Ahnung, was der noch so anstellt. Ist mir ein bisschen zu krass hier. Ich bleib mal lieber zurück. In meiner Komfortzone. Zu welcher Gruppe würdest du gehören? Und ganz ehrlich, ich habe so die leichte Befürchtung in mir, dass ich selbst zur zweiten Gruppe gehören würde. Mich befriedigt das nicht. Die Zeit ist noch nicht da und deswegen tue ich eben noch nichts oder deswegen passiert noch nichts. Soll ich das dann auch meiner Bank sagen, die auf das Geld wartet, das ich noch nicht zurückzahlen kann? Oder meiner Tochter, wenn ich nicht weiß, wo wir ab nächsten Monat wohnen sollen? Oder meinem Sohn, der nicht versteht, warum Mama und Papa immer wieder streiten? Oder meinem Kühlschrank, wenn ich nicht weiß, wie ich ihn bis zum Monatsende füllen soll? Oder meinen Freunden, die sich fragen, wann ich endlich aus diesem Tief herauskomme und mal wieder bessere Laune habe? Oder meiner Familie, die ich immer noch nicht besuchen kann, weil nach wie vor zu viel Schmerz zu spüren ist? Oder einfach meinem Spiegelbild, dem ich nach jahrelangem Kampf immer noch nicht sagen kann, du bist wertvoll, du bist schön, du bist gut, so wie du bist? Sorry, noch nicht die Zeit dafür. Ist noch nicht so weit. Und ich hadere. Ich hadere oft mit meinem Glauben. Besser gesagt, mein Verstand hadert mit meinem Glauben. Die beiden mögen sich nämlich nicht so sehr. Mein Verstand erkennt immer wieder Gründe, nicht zu glauben. Wie auch ein Großteil dieser Laubhüttengesellschaft. Manchmal denke ich mir, ey Gott, wenn du wollen würdest, dass wir glauben und einfach so gemütlich abwarten, bis du eingreifst, wieso hast du uns dann ein so analytisch perfektes Gehirn gegeben? Hättest du dir auch ein bisschen einfacher machen können. Die Geschichte geht aber noch weiter. In Johannes 7, Vers 37 bis 39 steht, am letzten Festtag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Also ganz am Ende des Festes hat Jesus dann doch noch seinen großen Auftritt. Nach fast 7 Tagen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne auf Festivals geht oder das in der Vergangenheit mal getan hat. Die gehen auch mal gerne mehrere Tage lang, aber die wenigsten 7 Tage lang. 2, 3 oder 4 Tage reichen komplett aus, um ein gesamtes Gelände in einen Haufen von Plastikmüll, Bierflaschen und Sonnenbrillenleichen zu verwandeln. So wird es jetzt hoffentlich nicht auf dem Laubhüttenfest zugegangen sein, aber nach 7 Tagen Party wird die Aufmerksamkeit nicht mehr die tollste gewesen sein. Und dann, wenn alle schon müde sind und schon am Halb abbauen, dann kommt Jesus und haut seine Message raus. Und nicht irgendeine Message, sondern er haut die Message raus. Das, worum es geht. Bei den Menschen dort, aber auch hier, bei dir, bei mir, damals, heute, jeden Tag. Es geht um den Durst. Jesus spricht von Durst. Was ist Durst? Wie fühlt es sich an, wenn du so richtig durstig bist? Wenn du so richtig einen Brand hast? Fast ausgetrocknet. Für mich ist das ein ekelhaftes Gefühl. Bedrohlich. Und nach 48 Stunden kann das für Menschen lebensgefährlich sein. Hätten wir aber keinen Durst, würden wir ja überhaupt nicht merken, dass wir etwas zu trinken brauchen. Richtig? Durst fühlt sich also schrecklich an, ist aber überlebensnotwendig. Durst zu spüren ist also überlebensnotwendig. Aber es reicht nicht aus, um zu überleben. Man muss diesen Durst auch stillen. Und zwar mit etwas, was einen wirklich sättigt. Durst nach Leben. Ich glaube, den haben wir alle. Wenn wir diesen Durst mit etwas stillen, von dem wir glauben, dass es uns sättigt, in Wirklichkeit aber so viel bringt wie ein Schälchen Salat bei einem Bärenhunger, dann bläht man damit vielleicht für eine kurze Zeit seinen Magen auf, man bläht sein Leben auf. Doch nach kurzer Zeit hat man wieder Hunger nach dieser Pseudonahrung und wahrscheinlich jedes Mal mehr als davor. Das nennt man dann Jojo-Effekt. Wenn wir Liebe suchen und uns von einer flüchtigen Beziehung in die nächste stürzen, werden wir nicht satt. Wenn wir Bestätigung suchen und uns deswegen nach den Erwartungen unserer Chefs, Freunde, Familie, der Werbung oder Heidi Klum richten, werden wir nicht satt. Wenn wir Geborgenheit suchen und unseren Partner dafür immer enger an uns binden, sodass die Beziehung kaum noch atmen kann, werden wir nicht satt. Wenn wir Beliebtheit wollen und deswegen abnehmen, zunehmen, ins Fitnessstudio gehen, unter Solarium, zum Schönheitschirurg, ins Nagelstudio oder zum Biomarkt, werden wir nicht satt. Und wenn wir Treue und Freundschaft suchen und deswegen hunderte von Facebook-Anfragen rausschicken, unser Instagram-Profilbild mit sämtlichen Filtern übersehen oder das Smartphone unseres Partners dauerkontrollieren, werden wir nicht satt. Wenn wir erfolgreich sein wollen und deswegen mehr Überstunden als Schlafstunden haben, Wochenenden für Zusatzleistungen und nicht für soziale Bindungen nutzen, werden wir nicht satt. Und wenn wir Zufrieden und Erfüllung suchen und dafür Google, Apps, Diäten, Styleberatung, Schönheitsideale, People-Magazine, Menschenlaune und Smalltalks nutzen, werden wir nicht satt. Wenn du dich selbst suchst und andere nach dem Weg fragst, bist du nicht satt. Und weißt du, was passiert, wenn ein Mensch verdurstet? Ich habe das mal nachgeschlagen. Wenn ein Mensch verdurstet, ist die eigentliche Todesursache eine innere Vergiftung, wenn davor nicht schon der Kreislauf zusammengebrochen ist. Denn besteht ein akuter Flüssigkeitsmangel, können die Nieren nicht arbeiten und die harnpflichtigen Substanzen können nicht mehr abgeführt werden. Diese Substanzen sind aber giftig. Und diese körpereigenen Gifte greifen alle Organe an. Folglich kommt es zu einer inneren Vergiftung. Wenn wir unseren Durst nach Leben, also nicht mit dem stillen, das uns wirklich sättigt, vergiften wir uns selbst. In Johannes 6, Vers 35 steht: Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Hier steht, was unseren Durst stillt und was uns wirklich sättigt. Jesus. Nicht, weil er so handelt wie die Menschen, sondern weil er eben nicht so handelt wie die Menschen. Weil er handelt wie Gott. Besser gesagt, weil er liebt wie Gott. Noch besser gesagt, weil er die Liebe ist. Und hier sitzen wir wieder, mitten auf unserem eigenen Laubhüttenfest, nach fast 7 Tagen oder 7 Jahren oder 17 Jahren oder 70 Jahren. Die Hütten schon fast abgebaut, völlig erledigt. Müde vom Wettlauf um Liebe und Anerkennung, steht da Jesus und sagt, du musst nur zu mir kommen. Wenn du mir vertraust, komm her. Und ich stille deinen Durst. Ich gebe dir Nahrung, die dich leben lässt. Und da ist es wieder, dieses Wort, dieses Vertrauen, dieser Glauben. Das, was uns mit anderen spaltet, aber auch das, was uns mit Gott ein kann. Und um meinen eigenen Kampf mit diesem Glauben etwas zu verdeutlichen, würde ich gerne zwei Stellen aus dem Buch Parallelwelten zitieren, weil ich es an der Stelle einfach nicht besser formulieren könnte, als ich es dort getan habe. Das könnt ihr auch im Programmheft nachlesen. Wie ich für mich herausgefunden habe, ist es das, was mir am allerschwersten fällt und was ich Tag für Tag neu lernen darf. Glauben. Glauben, dass ich bereits frei bin. Glauben, dass ich nichts tun kann, um wahre Heilung zu produzieren. Glauben, dass ich so, wie ich bin, geliebt, angenommen und verstanden werde. Glauben, dass mein Licht leuchtet, egal wie viele Decken ich auch darüber werfe. Glauben, dass der Glaube immer stärker sein wird als die Angst. Und glauben, dass Glauben reicht. Ob du dein Glauben in der Natur, in der Schöpfung, in der Liebe oder in Gott verankerst, für mich ist entscheidend, dass nicht ich es bin, die all das in mir freisetzt, sondern etwas viel Mächtigeres. Nicht mein Geist muss mit all diesen Gedanken fertig werden, sondern es gibt einen Heiligen Geist, der sich jedem einzelnen Gedanken annimmt und an dem ich jeden davon abgeben kann. Es ist nicht meine Kraft, die mich Verhaltensweisen verstehen und umkehren lässt, sondern eine viel größere göttliche Kraft, die mich bei jedem Schritt auf diesem Weg begleitet. Meine Hauptaufgabe liegt also darin, das Geschenk, das Leuchten, das Verstehen, das Loslassen, das Neue, das bereits Geheilte einfach anzunehmen. Und die zweite Stelle. Und auch meine Gedankenkämpfe kann ich unter dem geistlichen Aspekt besser einordnen. Ich weiß, dass es nicht meine bösen Gedanken sind, die sich Jennifer Gierke selbst einpflanzt, sondern dass unser Wesen andauernd Kämpfen und schädlichen Einflüssen ausgesetzt ist, die wir nicht begreifen können. Nenne es nun Satan, Dämon, das Böse oder schlechtes Karma. Wir setzen uns durch Verhaltensweisen oder Praktiken immer wieder bestimmten Energien aus und nicht alle davon nehmen wir bewusst wahr. Es gibt in der geistig-spirituellen Welt Energien, die nicht immer Gutes im Sinn haben und die wir nicht immer in der Hand haben, ja, die ich nicht immer in der Hand habe, auch wenn ich sie leider viel zu oft im Kopf habe, in Form von Zwängen, Schuldgefühlen oder schadhaften Gedanken. Sich in so einer Situation nicht nur auf sich selbst stützen zu müssen, sondern an eine Kraft glauben zu können, die stärker als diese Monster ist, hilft mir durch so manchen Gedankenstrudel hindurch und rettet mich vor Selbstvorwürfen. Für mich funktioniert Heilung und Selbstfindung nicht mehr ohne einen Gott. Einen Gott, der mir mein Ich tief ins Herz gepflanzt hat und sich freut, wenn ich es Stück für Stück erkenne. Ein Gott, der es durch und durch gut mit mir meint und seine Meinung nicht ändert, auch wenn ich meine Meinung über mich und andere ständig ändere, so wie auch die Meinungen der anderen immer wieder wechseln. Ein Gott, dem ich nichts verbergen muss, weil er mich kennt und jeden noch so dämlichen Fehltritt in seine Liebe hüllt. Ein Gott, der so viel durchgemacht hat, sodass es ihm leicht fällt, meine Baustellen zu verstehen und jede davon in ein wunderschönes Kunstwerk zu zaubern. Ein Gott, der nicht wartet, bis ich gesund werde, sondern der mir jeden Tag zeigt, wie gesund ich schon bin. Ein Gott, für den ich mich nicht herausputzen muss, um ihm zu beweisen, dass ich auch schön sein kann, sondern der mir meine Schönheit jeden Tag aufs Neue vor Augen führen möchte. Ein Gott, der nicht in Erwartungen lebt, sondern in bedingungsloser Liebe. Ein Gott, dessen Liebe nicht mit jedem Gramm zunimmt, sondern der mich jeden Tag gleich liebt, egal wie viel ich wiege, wie viel Geld ich habe oder wie viele Pickel im Gesicht. Ein Gott, der dieser Vater und diese Mutter sein möchte, die wir so oft nicht hatten und der besser als kein anderer unsere Wunden heil machen möchte, innerlich und äußerlich. Also, strecke dich nach dem aus, was dich wirklich heilen möchte, das es wirklich gut mit dir meint. Trinke das Wasser, das wirklich deinen Durst stillt. Esse das Brot, das dich wirklich sättigt. Und wenn du nicht weißt, wo du das finden kannst, wenn du eine Ernährungsberatung brauchst, frage den, der das alles schon einmal im wahrsten Sinne des Wortes durchgekaut hat. Bevor du also ein Weight Watchers Buch kaufst, schau zuerst woanders rein, in die Bibel. Bleibt noch diese Sache mit dem Timing. Wenn unser bester Freund nicht mit uns mitkommen will, wenn wir gerade auf eine Party gehen und dann irgendwann mittendrin auftaucht, würden wir sagen, Mann, Jesus, Kumpel, bist viel zu spät. Die Girls sind schon hier, hast das Beste verpasst. Oder wir denken, okay, der kommt eh nicht mehr. Wenn Jesus zu dem Zeitpunkt, den wir als den besten oder richtigen einschätzen, nicht eingreift in unserem Leben, denken wir schnell, der kommt eh nicht mehr. Oder wenn sich unsere Situation nicht verändert, wenn doch alles darauf hinzeigt, dass sie sich bitte aber genau jetzt ändern sollte, denken wir oft, Gott gibt's doch nicht. Jesus aber ist nicht zu spät. Jesus aber ist auch nicht zu früh. In Johannes 12, Vers 23, er antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar werden. Er hat seine eigene Zeit. Und diese Zeit lässt er nicht von menschlicher Logik bestimmen. Er wird verhaftet, er wird eingesperrt, er wird gekreuzigt, aber erst zu dem Zeitpunkt, an dem er es geschehen lässt. Er wird ans Kreuz genagelt, weil er es so wollte. Nicht, weil andere plötzlich Macht über ihn hatten. Er wird verurteilt, weil er so weit war. Keine Minute früher und keine Minute später. Und das gilt auch für heute. Gott greift ein, Gott kommt, und zwar spätestens zum richtigen Zeitpunkt. In Johannes 17, 1 bis 2 steht, als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn seine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Was wir also davon haben? Keinen Durst mehr, keinen Hunger mehr, Leben, ewiges Leben. Boah, das hört sich immer so krass an. Ich habe ewiges Leben und du so? IKEA Family Card, auch cool. Ewiges Leben, was soll das heißen? Eigentlich ist es ganz einfach, liest man einen Vers weiter. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Gott erkennen, Jesus annehmen und seinen Geist in uns spüren. Okay, ich glaube, das mit dem einfach muss ich ein bisschen zurücknehmen. Einfach ist das nämlich nicht, zumindest nicht für mich. Wenn wir das ewige Leben haben, dann machen wir einen Unterschied. Und genau das kann ziemlich herausfordernd sein. Wenn wir die Nahrung gefunden haben, die uns wirklich zufriedenstellt, dann heben wir uns von den Superfood-Suchenden ab. Jesus sagt, wir finden durch ihn lebendiges Wasser und können andere zu dieser Quelle bringen. Jesus ist mein Superfood, meine Goji-Beere. Er sät den Chiasamen in mein Herz. Und dann kommen Menschen zu mir und fragen mich, wie sieht das denn aus in deinem Alltag konkret? Für mich sieht es so aus. Wir helfen einander. Wir hören zu. Wir nehmen uns Zeit. Wir schotten andere nicht ab. Wir urteilen nicht nach Äußerlichkeiten. Wir glauben nicht das, was uns andere einreden wollen. Wir müssen nicht zu den Coolen gehören, sondern wir stärken die Schwachen. Wir sagen Gesundheit, wenn jemand niest, helfen der Mutter mit dem Kinderwagen die U-Bahn-Treppe hoch. Wir vergeben unserem Freund, auch wenn er sich noch nicht entschuldigt hat. Und wir vergeben unserem Feind, auch wenn er sich niemals entschuldigen wird. Wir stellen uns unangenehmen Gesprächen. Wir teilen Lob aus und keine negative Kritik. Wir befähigen andere und motivieren uns selbst dazu. Wir schämen uns nicht, weder für uns noch für andere, nur weil sie nicht dem Mainstream entsprechen. Wir nehmen Fremde auf und lehnen sie nicht ab. Wir verbinden und wir spalten nicht. Wir verbreiten Liebe und niemals Hass. Und wenn wir Durst haben, wissen wir, wohin wir gehen können. Und wenn wir jemanden treffen, der Durst hat, wissen wir, wohin wir ihn führen können. Im Gegensatz zu Jesus müssen wir auf nichts warten. Unsere Zeit ist jetzt. Er hat sie begonnen. Am Kreuz. Und keine Panik. Einfach machen, einfach trinken heißt nicht, dass es immer einfach ist. Durst haben ist normal. Vergesst nicht, es ist überlebenswichtig. Wir müssen immer wieder trinken, um zu überleben. Auch ich bin durstig, immer wieder, jeden Tag. Manchmal jede Stunde, jeden Moment. Wichtig ist, dass wir zur richtigen Quelle gehen. Und dies vor allem eins. Nie leer, immer gefüllt. Gefüllt mit Leben, gefüllt mit Liebe und nicht mit Gift. Amen. Ich gebe einen Moment zum Nachdenken und zum Trinken. Und dann wird Friedhof das Abendmahl machen.